Einen schönen guten Morgen von mir. Es freut mich, mal wieder volle Reihen zu sehen. Ich habe gerade gedacht, als die Kinder raus sind, dass es so ein bisschen schade ist, dass die Reihen zum Lehrer sind, aber so schlimm ist es gar nicht. Freut mich, dass ich heute mal wieder hier vorne stehen darf und es freut mich auch, heute mit euch wieder ins Johannesevangelium einzutauchen. Es freut mich, dass wir auch viele Gäste haben. Ich habe viele Gesichter gesehen, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich werde das berücksichtigen und so ein bisschen nochmal die Predigtreihe aufrollen oder zumindest einige interessante Stationen vorab nennen. Wir wollen heute wieder eintauchen und uns anschauen, wie es nach Jesu Besuch in Samaria weitergeht. Die Stelle, die wir uns heute anschauen wollen, ist relativ kurz und beschreibt ein Heilungswunder Jesu. Es geht also nicht um irgendwelche tiefen theologischen, komplizierten Themen, sondern es wird heute relativ ereignisnah und es passiert was. Johannes nutzt dieses Heilungswunder, das wir uns anschauen wollen, aber um uns etwas Grundlegendes über das Thema Glauben weiterzugeben. Und ganz im Sinne seiner eigenen Zielsetzung, die er folgendermaßen beschreibt. Diese aber sind geschrieben, und damit meint er die ganzen Wunder, die er in seinem Evangelium hat, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wie wir es in der Einleitung bereits gehört haben, ist Glauben ein schwierig zu greifendes Konzept und sieht für viele anders aus. Was heißt es nun, an Jesus zu glauben? Und damit verbunden, vielleicht persönlicher, ist mein Glaube der richtige Glaube, also der, der rettet, der was bringt, der, den Jesus gerne von mir hätte. Wir werden im folgenden Textabschnitt sehen, wie unterschiedliche Arten von Glauben aussehen können, und welcher Glaube der ist, der rettet. Wir werden uns einen königlichen Beamten anschauen, der unterschiedliche Stationen durchmacht und von dem wir am Schluss sehen können, dass er wirklich Jesus kennengelernt hat, während er vorher nur oberflächlich und wenig mit Tiefgang an Jesus geglaubt hat. Bevor wir einsteigen, möchte ich beten und bitten, dass Gott uns und mir bei der Predigt hilft. Herr, hab Dank für den Morgen, hab Dank für den Gottesdienst, den wir jetzt haben dürfen, hab Dank für den Text, den wir uns heute anschauen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns ausrüstest, uns wach machst, dass du unsere Herzen öffnest und zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir Ruhe schenkst und klare Worte und dass das, was du sagen möchtest, heute klar rauskommt. Amen. Wie versprochen, möchte ich euch noch mal so ein bisschen mitnehmen in das, was bisher passiert ist. Das Johannesevangelium ist der Augenzeugenbericht von Johannes. Das war ein Jünger Jesu, der die ganzen Ereignisse, die er dann aufschreibt und die um Jesus da passiert sind, live miterlebt hat. Nach diesen Ereignissen, also nachdem alles durch ist, setzt er sich hin und schreibt alles auf. Er tut das nicht wahllos und schreibt einfach alles auf, was ihm in den Sinn kommt, sondern er tut das mit einem gewissen Ziel und mit einer gewissen Absicht. Alles über Jesus aufzuschreiben, so schreibt er selber, würde so viele Bücher benötigen, dass die Welt sie gar nicht fassen könnte. Also nimmt er sich einige wenige Ereignisse, einige wenige Wunder heraus und stellt sie so zusammen, dass für uns als Leser am Schluss klar ist und dass für uns klar wird, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Sein Ziel, also sein Ziel und Wunsch ist es, dass wir als Leser oder als Hörer heute zu rettendem Glauben kommen, und zwar an Jesus, den Sohn Gottes. Johannes startet sein Evangelium etwas kryptisch und schwer verständlich mit einem Prolog, der die Göttlichkeit Jesu darstellt. Direkt danach geht es weiter mit Johannes dem Täufer und schon sind wir bei den ersten Jüngern, die Jesus beruft. Johannes erzählt dann von einem Hochzeitsfest in Kana, auf der Jesus sein öffentliches Wirken beginnt und sein erstes Wunder tut. Ihr erinnert euch, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt und damit erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt, dass er mehr ist als nur ein normaler Mensch. Daraufhin begibt sich die um ihn wachsende Reisegesellschaft nach Jerusalem. Denn in Jerusalem ging man damals zur Zeit des Passas als guter Jude hin. Und so war es natürlich auch für Jesus ein Pflichttermin, sich mit seinen Jüngern aufzumachen und nach Jerusalem zu reisen. Wir sehen dort die erste Tempelreinigung, das heißt, Jesus kommt nach Jerusalem, sieht, dass der Tempel voller Geldwechsler und Händler ist, ist wenig begeistert von der Situation und vertreibt dort die Leute. Quasi in einem Nebensatz in dieser ganzen Geschichte erwähnt Johannes hier, dass Jesus viele Zeichen wirkt und dass viele der Juden, die vor Ort waren, an seinen Namen glaubten. Interessanterweise, und das ist das, was wir von Daniel vor einigen Wochen gehört haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, hören wir dann, dass Jesus von dem Glauben der Juden vor Ort nicht sonderlich beeindruckt war und dass er sich ihnen nicht anvertraute. Jesus trifft sich dann heimlich bei Nacht mit Nikodemus, einem wichtigen geistlichen Oberhaupt, der Pharisäer, und erklärt diesem Pharisäer und diesem Nikodemus, dass niemand zu Gott kommen kann, es sei denn, er glaubt an seinen Sohn Jesus Christus. Daraufhin taufen Jesus bzw. seine Jünger Menschen in Judäa, und daher kommt es ein bisschen entfernt bei einer ähnlichen Gruppe um Johannes den Täufer, die auch am Taufen sind, zu einiger Verwirrung, woraufhin Johannes der Täufer sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass nur derjenige das Leben hat, der an den Sohn Gottes glaubt. Wegen zunehmenden Interesses der geistlichen Führer Israels an den Taufaktivitäten der Jünger brechen diese dann im Anschluss wieder aus Judäa auf und gehen wieder zurück nach Galiläa. Ich habe euch da so eine kurze Karte mitgebracht, wenn ihr die anschauen wollt. Wir haben hier unten Judäa, dazu gehört Bethlehem und dann auch Jerusalem, wo Jesus zu Besuch war zum Passafest. Und dann sind sie wieder zurück nach Galiläa gereist. Das ist der Bereich hier oben. Das sind Städte, die uns bekannt sind, wie zum Beispiel Nazareth, Kana, wo diese Hochzeit war, und auch der Ort Kapernaum, der uns heute noch begegnen wird. Auf dieser Reise machen sie aber einen Zwischenstopp, denn sie nehmen eine Route, die für die Juden damals eher unüblich war. Und sie gehen durch Samaria, das ist dieser Ort hier in der Mitte. Und das ist das, was wir in den letzten zwei Predigten gehört haben, wo Karl uns in die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen mit hineingenommen hat und gezeigt hat, wie dort eine Frau und dann quasi ein ganzes Dorf zum rettenden Glauben an Jesus gekommen ist. Und zwar nicht, weil er da große Wunder getan hat oder irgendwelche Zeichen gewirkt hätte, sondern einfach, weil er um die Zustände und die Ehebeziehungen einer Frau Bescheid wusste und die dann voller Begeisterung davon den anderen erzählt hat. Aus dieser Idylle, diesem nichtjüdischen Fleckchen Erde mitten in Israel, also kurz, die Samariter waren ein Mischvolk und haben nicht wirklich zu den Juden gehört, hatten eigene religiöse Bräuche, eine eigene Art von Gottesdienst und haben auch nur einen Teil der Bibel, also nur die 5 Bücher Mose, anerkannt. Aus dieser kleinen Idylle, wo Jesus so aufgenommen wurde und wo es so gut gelaufen ist, verabschieden wir uns und kommen jetzt wieder zurück nach Galiläa. Denn das war ja das ursprüngliche Ziel ihrer Reise. Sie wollten von Jerusalem wieder hoch nach Galiläa, in die Städte und in die Gegend, wo Jesus dann auch aufgewachsen ist. In Galiläa, wie gesagt, liegt die Stadt Kana, die wir gesehen haben, auch sowas wie Nazareth, Kapernaum, alle Städte, die uns begegnen werden. Und mit diesem Hintergrundwissen wollen wir in den heutigen Text starten. Ich lese. Nach den 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte es an seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Die Heilungsgeschichte hier wollen wir uns in drei Schritten ansehen, und zwar in drei Schritten, die ich gegliedert habe nach dem Glauben, nach der Erwartungshaltung, die in diesen Beamten und anfangs auch in den Juden da war. Wir wollen uns zuerst anschauen, der Glaube an Jesus, den Wundertäter, das sind die Verse 43 bis 48, dann der Glaube an Jesus, den persönlichen Helfer, 2 Verse 49 und 50, und letztlich der Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, Verse 51 bis 54. Wir wollen die Verse Schritt für Schritt betrachten. Schauen wir uns nochmal den Text an. Nach den zwei Tagen. Wenn ihr eine Bibel habt, lest dazu gerne nochmal eine Seite zurück oder einen Abschnitt, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt. Dort heißt es in Vers 40, dass die Samariter Jesus baten, 2 Tage zu bleiben. Das tat Jesus wohl auch. Und exakt nach diesen 2 Tagen geht es nun zurück, beziehungsweise wieder weiter nach Galiläa. Wie gesagt, Jesus wollte ja von Judäa ursprünglich nach Galiläa. Samaria war nur der Zwischenstopp. Wir befinden uns also direkt im Anschluss an die Geschichte, die wir vorher in den letzten 2 Predigten behandelt hatten. Die Jünger müssen zu dem Zeitpunkt begeistert gewesen sein. Ihr Rabbi Jesus hat ein ganzes Dorf in seinen Bann gezogen. Er hat nur geredet und alle haben plötzlich geglaubt, dass er der Messias ist. Und wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich die Hoffnung gehabt, dass es genau so weitergeht. Jetzt geht es richtig los. Jesus fängt an, offen zu sagen, dass er der Messias ist. Und wenn wir jetzt zurück nach Galiläa kommen, zu den Juden, die ja eigentlich noch viel mehr auf den Messias warten, als es die Samariter tun, dann kann es ja eigentlich nur besser werden. Jesus bremst hier allerdings die Jünger aus und macht ihnen im folgenden Vers klar, dass, wie er sagt, ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nichts gilt. Das Vaterland kann sich hier auf die Region Galiläa beziehen, in der Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Also er ist als Mensch dort groß geworden, die Leute kannten ihn und somit war er wahrscheinlich ich weiß es nicht, wie es euch gehen würde, wenn jetzt hier jemand in Bayreuth plötzlich sagen würde, er wäre der Messias und ihr wüsstet, wo er zur Schule gegangen ist, mit wem er da unterwegs war. Da ist vielleicht so ein bisschen der Zugang ein anderer. Es könnte sich aber genauso gut auf ganz Israel beziehen und wir werden in den folgenden Versen sehen und in dem Evangelium, wenn ihr es weiterlest und wenn wir es weiter besprechen in den Predigten, werdet ihr sehen, dass das auch für ganz Israel so stimmt. Jesus als der Messias ist in seinem eigenen Vaterland, bei seinem eigenen Volk, bei den Juden, nicht sonderlich hoch im Kurs. Und das, obwohl er viel predigt, viele Wunder tut, viele Zeichen tut, am Schluss werden ihn die Juden ablehnen. Wir finden jetzt hier in diesem Vers das kleine Wort zwar. Warum das Wort da ist, sehen wir direkt im nächsten Vers. Dort heißt es, dass trotz dieser Aussage von Jesus in die Galiläa aufnahmen. Jesus kommt mit seinen Jüngern also in Galiläa an und anders als nach der Ankündigung von Jesus erwartet, nehmen ihn die Galiläer auf, sind freudig, sind interessiert, sind begeistert. Warum war das so? Sagt er hier auch, weil sie gesehen hatten, was Jesus in Jerusalem während des Passafestes getan hatte. Das, was Johannes in Kapitel 2 nur in so einem kleinen Nebensatz erwähnt hat, hat anscheinend so viel Eindruck und so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass die Leute darüber gesprochen haben und dass die Leute begeistert und interessiert waren, als Jesus wieder zurück in die Gegend kam. Die Reaktion unterscheidet sich hier auch nicht von der Reaktion, die wir in Jerusalem gesehen hatten. Viele Leute glaubten an ihn. In Jerusalem, das heißt in diesem Kapitel 2, Vers 23, wenn ihr es genau nachlesen wollt, heißt es sogar, dass viele an seinen Namen glaubten. Eigentlich klingt das erstmal super, oder? Und es wird sogar noch besser. Als Jesus in Kana war, kommt extra ein königlicher Beamter, also ein sehr wichtiger Mann, zu ihm, um ihn um ein Wunder zu bitten. Der königliche Beamte war höchstwahrscheinlich am Hof des Herodes Antipas tätig, höchstwahrscheinlich deshalb, weil das der einzige König war zu der Zeit in dem Gebiet. Herodes Antipas war eine römische Marionette, der über dieses, unter anderem über das Gebiet Galiläa eingesetzt war. Und er war auch der Sohn von Herodes dem Großen. Herodes der Große war Diese spannende Figur, die wir aus der Geburtsgeschichte Jesu kennen, der die Weisen aus dem Morgenland interviewt hat und der dann in Bethlehem Kinder abschlachten hat lassen, aus Angst vor dem König, der da kommen mag. Sein Sohn, Herodes Antipas, war etwas milder, aber auch nicht im Großen und Ganzen besser. Wir wissen von ihm, dass Johannes der Täufer ihn angeklagt hat, weil er wohl seine eigene Frau verlassen hat und mit der Frau um die Frau seines Bruders zu heiraten, die zu dem Zeitpunkt auch noch mit seinem Bruder verheiratet war. Er war also moralisch gesehen nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und er hat sich auch später nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist die Figur, vor die Jesus geschickt wird, nachdem er von Pontius Pilatus befragt wurde. Einer seiner hohen Beamten, von diesem Herodes Antipas, das war dann wahrscheinlich ein Jude und kein Römer, hat nun mitbekommen, dass Jesus in der Gegend war und hat von den Wundern gehört, die er getan haben soll. Der Beamte hatte gleichzeitig ein Problem, denn zu Hause hat er einen schwerkranken Sohn gehabt, der wohl dem Tod nahe war. Und so war Jesus wahrscheinlich die letzte Hoffnung, die er hatte, seinen Sohn doch nicht zu verlieren. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, und Johannes beschreibt es auch nicht näher, wie es in dem Mann ausgesehen hat. Vielleicht war er verzweifelt und hat einfach nach jedem Strohhalm gegriffen, der sich ihm angeboten hat. Vielleicht hat er gedacht, schlimmer kann es eh nicht werden. Und selbst wenn Jesus, dieser Wunderheiler, der da unterwegs ist, nicht halten kann, was er verspricht, habe ich am Schluss ja nichts zu verlieren. Vielleicht war er auch überzeugt von Jesus als Wundertäter und hat von einem Bekannten gehört, dem er gut vertraut, dass da wirklich was passiert ist und dass er wirklich was tun kann. Und er hat dann sich gedacht, gut, dann probiere ich es, dann versuche ich mein Glück und gehe dahin und frage ihn, ob er nicht auch meinem Sohn helfen kann. Wir wissen es nicht. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass er Jesus nicht als denjenigen wahrgenommen hat, der er eigentlich ist. Und Jesus' Reaktion macht es sehr deutlich. Wir lesen in Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich etwas verwirrt. Da kommt ein verzweifelter Mann mit einem schwerkranken Sohn zu Jesus, der kurz davor steht, sein eigenes Kind zu verlieren. Und Jesus antwortet so hart, so kryptisch, so theologisch. Kein Mitleid, kein nettes Wort, keine Beruhigung, eigentlich nur Tadel. Wieso? Weil Jesus sein Herz kannte. Gehen wir nochmal zurück ins zweite Kapitel, zu den Menschen in Jerusalem, die ihn seiner Zeichen wegen super fanden. Dort heißt es in Vers 24 und 25, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Der Mann hatte den oberflächlichen Glauben, eine Hoffnung darauf, dass Jesus irgendwas für ihn anstellen konnte. Aber er hat ihn nicht als den wahrgenommen, der er eigentlich ist. Und Jesus will keine Leute, die denken, dass er ein toller Wunderheiler ist. Er will keine Anerkennung für irgendwelche Wunder, die er getan hat. Stattdessen geht es ihm um viel mehr, nämlich um seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Alles, was Jesus an Wundern und Zeichen tut, dient zu eben diesem Zweck. Jesus ist nicht gekommen, damit die Leute gesund werden. Jesus ist nicht gekommen, damit Lahme gehen und Blinde sehen, und der Sohn des königlichen Beamten doch nicht stirbt. Jesus ist gekommen, damit ihn die Juden, Gottes Volk, als Retter, als den Messias anerkennen und er ihre Schuld trägt und ihre Sünden vergibt. Und so hart wie das klingt, aber aus der Ewigkeitsperspektive heraus, ist es völlig egal, ob jemand geheilt wird oder nicht. Es ist egal, ob der Sohn des Beamten überlebt oder nicht. Am Schluss, aus unserer heutigen Perspektive heraus, sind sowieso alle gestorben, die damals gelebt haben. Auch diejenigen, die Jesus geheilt hat. Was nicht egal ist und was am Schluss wirklich Wert hat, ist die Beziehung und die Perspektive dieser Menschen auf Jesus. Es ist wichtig, wie sie mit Jesus und seinem Anspruch umgehen. Das bestimmt ihre Ewigkeit. Es bestimmt, ob sie vor Gott gerecht und heilig dastehen können oder eben als Sünder vor ihm weichen müssen. Nochmal, Jesus ist nicht gekommen, um eine göttliche Arztpraxis aufzumachen und ein paar Menschen irgendwo im Nahen Osten zu heilen. Jesus wollte alle retten, und zwar nicht vor körperlichen oder irdischen Beschwerden, sondern vor einem viel größeren Problem, der Sünde. Und das ging nur durch echten Glauben, den der Beamte hier wohl nicht hatte. Wenn wir uns den Ausspruch nochmal genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass Jesus nicht sagt, wenn du keine Zeichen siehst, dann glaubst du nicht. Nein, er sagt hier, wenn ihr keine Zeichen seht, dann glaubt ihr nicht. Das Problem dieses oberflächlichen Glaubens hat nicht nur den Beamten betroffen, das hat die Juden komplett betroffen oder die meisten der Juden. Und tatsächlich lesen wir in den Evangelien und auch später, dass die Juden im Speziellen auf Zeichen aus waren. Als Jesus den Tempel in Johannes 2 gereinigt hat, fragten ihn die Juden nicht und kamen nicht her und sagten, oh, schön, dass du endlich mal die Leute da vertreibst, weil tatsächlich ist es irgendwie komisch, Gewinn und Geldgeschäfte da im Tempel zu machen, sondern sie fragen ihn, was ist das Zeichen, das du tust, dass du diese Autorität und diese Macht hast? In Matthäus 12 zum Beispiel kommen die Pharisäer zu ihm und sagen wortwörtlich, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Kapitel 16, auch wieder Matthäus, heißt es, da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm, versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Die Juden hatten sogar eine Liste mit Zeichen, die der Messias tun müsste, um zu beweisen, dass er der Messias war. Und obwohl Jesus diese speziellen Zeichen tat und darüber hinaus immer wieder Wunder vollbrachte, waren die Juden, die meisten der Juden, niemals zufrieden. Und wir sehen dann aber einen gewissen Punkt, dass es Jesus reicht mit den Zeichen. Und wir lesen in Matthäus 12, da heißt es, er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen mehr gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Wen das genauer interessiert, was dieses Zeichen des Propheten Jona ist, der kann gerne auf mich zukommen. Kurz, hier geht es um die Auferstehung, die Jesus dann später tun wird. Jesus hört irgendwann auf und sagt, ich habe euch so viele Zeichen gegeben, ich habe euch alles gezeigt und ihr glaubt immer noch nicht. Zeichen bringen euch nichts. Paulus schreibt später im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 1, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Worin liegt also das Problem? Das Problem liegt darin, dass die Juden wissen müssten, mit wem sie es zu tun haben. Die Juden hatten die Propheten, sie haben die Prophetien gehört, sie hatten genug Wissen, genug Anhaltspunkte, um Jesus als den Messias zu erkennen. Und während die Samariter, und wir sehen es direkt hier in dem Kontext, vor 2 Tagen nur aufgrund von Jesu Worten ihm echten Glauben schenkten, konnten die meisten der Juden es nicht einmal nach einer erdrückenden, überwältigenden Menge an Zeichen und Wundern. Jesus war damals unterwegs und im Prinzip hat er alle Krankheit ausgerottet, die da in der Gegend war. Das war ein Riesending. Und trotzdem haben die Juden es nicht gepackt, an ihn zu glauben. Dass es diese Menge und wie viele Zeichen da geschehen sind, wird nochmal deutlich, wenn wir uns Matthäus 11 anschauen. Da lesen wir über diese Gegend. Ich starte ab Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die Stadt, von der wir hier gerade gelesen haben, wirst du bis zum Himmel erhoben werden. Du wirst zur Hölle hinabfahren. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird im Land von Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Während Zeichen und Wunder ihren Platz haben und selbstverständlich dazu dienen können, Jesu Ansprüche und später auch die Ansprüche der Apostel und früher Ansprüche von Propheten etc. zu legitimieren, können Zeichen selbst alleine nicht den echten, den wahren Glauben bringen. Und in dem Fall der vielen Juden, die Jesus gesehen haben, die Wunder und Zeichen gesehen haben, haben wir gesehen, dass es nur zu einem oberflächlichen Glauben führt. Nicht zu einer wirklichen inneren Bekehrung, nicht zu einer Erkenntnis von dem, wer Jesus eigentlich ist. Wir sehen eine Begeisterung für jemanden, der Probleme lösen kann. Wir sehen aber keine Begeisterung für den Sohn Gottes, für den Herrn der Welt. Gehen wir weiter zum zweiten Punkt. Der Mann ist erstmal unbeeindruckt von dem, was Jesus da sagt, und sein Anliegen ist weiterhin das gleiche. Sein Problem ist, dass sein Sohn krank ist. Und er sagt, Jesus, komm herab. Herab deswegen, weil Kana etwas höher lag auf einem Berg und dann Kapernaum unten am See, so musste man herunterlaufen. Komm herab, ehe mein Kind stirbt. Nochmal Vers 49, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Jesus hatte nie vor, den Mann und seinen Sohn ihrem Schicksal zu überlassen. Seine erste Reaktion diente dazu, das Zeichen, das gleich geschehen würde, mit der richtigen Bedeutung zu versehen. Wenn wir die Worte von Jesu, diesen Ausspruch, logisch umdrehen, dann würde dastehen, ihr werdet erst oder nur dann glauben, wenn ihr Zeichen seht. Und damit macht er gleichzeitig klar, wenn ihr meinen Worten schon so nicht glaubt, dann erwarte ich, dass ihr euch nach dem Zeichen,